Lümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht. Gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Bei uns ist heute Axel Kronast, ein echter Kenner und Meister des akademischen Fechtens. Als alter Herr der Landsmannschaft Brandenburg-Berlin und der alten Turnerschaft Schleswigia, Niedersachsen, Hamburg-Königsberg hat Axel eine eindrückliche Laufbahn hinter sich. Doch das ist längst nicht alles. Axel ist nicht nur Fechtmeister, sondern auch Mitglied der Akademie der Fechtkunst Deutschlands und der International Fencing Coaches Association. Darüber hinaus leitete er das Amt für Fechtangelegenheiten des Coburger Konvents und bringt mit seiner Erfahrung und Leidenschaft frischen Wind in die Welt des akademischen Fechtens. Heute werden wir gemeinsam mit ihm nicht nur über seinen Werdegang als Korporierter sprechen, sondern auch über seine Philosophie und die Bedeutung des akademischen Fechtens. Und wer weiß, vielleicht gibt es die ein oder andere überraschende Anekdote. Freut euch auf ein spannendes Gespräch. Axel, schön, dass du da bist.
Jo, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir gefolgt bist. Das haben wir jetzt schon lange geplant, dieses Gespräch.
Ja, wir haben im September letzten Jahres das erste Mal Kontakt aufgenommen.
Ja, so ist das. Das geht schnell. Dann lass uns doch mal über den Werdegang als Korporierten von dir sprechen. Wie kam es dazu, dass du zuerst überhaupt ein Band aufgenommen hast und wie kam es, dass du dann Doppelbandträger wurdest?
Also mein Vater ist bei der Nautischen Kameradschaft Transair. Ne, du hattest ja vor ein paar Wochen hier jemanden von der Nautischen Kameradschaft Tritonia in Bremen.
Ne? Der kam ja.
Eine Bruderkameradschaft in Hamburg bei der Seefahrtsschule. Da ist mein Vater damals aktiv geworden, 72. Mhm. Und als er in Hamburg dann aufs große Patent studiert hat. Und ja, für mich war die Hansea eigentlich nur ein Laden, der Grund ist, warum mein Vater jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat schlechte Laune hat, weil die Hansea konsequent jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat Kneipe feiert. Egal ob Semester oder nicht. Mhm. Und immer um 19 Uhr, damit die Berufstätigen direkt vom Büro zur Kneipe kommen können, machen die Kneipe. So, und dementsprechend hatte mein Vater mittwochs schlechte Laune. Mhm. Zumindest zweimal im Monat. Und dann hatte ich irgendwann mein Abi in der Tasche. Und den ersten Dienstag danach kam mein Vater dann tatsächlich sehr früh aus dem Büro nach Hause. Sagte zu mir, zieh einen Anzug an, kommst jetzt mit zur Kneipe. Wie? Ja, dann hat er mich mitgenommen und mich an die Kneipentafel gesetzt. Natürlich ganz brav neben meinem Vater gesessen. Und mich dann schon ein bisschen gewundert war. Also, na, damals so als frisch mit Abi in der Tasche, 20 Jahre alt, Lieder zu singen, die dem Kaiser huldigen, Lieder zu singen, die irgendwelchen Saufgelagen von Anne Dunnemals huldigen. Alles sehr merkwürdig, aber schon irgendwie witzig. Und na gut, mein Gott, Freibier gab es auch. Und dementsprechend schön blöd im Kopf war ich abends auch. Und als dann 14 Tage später die Einladung kam, kannst wieder mitkommen. Ja, klar, warum denn nicht? Und beim nächsten Mal haben dann die Aktiven von meinem Vater gesagt, nee, da setzt du dich nicht hin, weil da ist langweilig. Ne? Komm mal zu uns an den Tisch, da ist viel lustiger. Mhm. Ja, und war dann auch so. Und ich meine, die Lieder waren genauso merkwürdig für jemanden, der sonst zu dem Zeitpunkt, was habe ich gehört, hauptsächlich Depeche Mode, bisschen Pet Shop Boys, hatte gerade so die Gruft- und Punk-Phase hinter mir. Das war so zum Einstieg oder zum Wechsel von der Realschule aufs Gymnasium, habe ich damals hauptsächlich Gruft oder Punk gehört. War dann mittlerweile bei Elektropop gelandet. Die Lieder waren halt schon erstmal gewöhnungsbedürftig, aber mein Gott, warum denn nicht? Ne? Und aber der Spaß dazwischen war es halt wert und so bin ich dann halt immer wieder mitgekommen. Und zumindest bei der Hansea in Hamburg ist es halt so, dass wenn man als Aktiver da seine 4 Pflichtsemester abgeleistet hat und dann unbedingt noch eine schlagende Verbindung kennenlernen möchte, näher, dann darf man auch in Hamburg noch ein zweites Band aufnehmen und dann da seine aktiven Pflichten quasi nochmal von vorn beginnen. Und das hatten zu der damaligen Zeit 93, 94 oder Anfang der 90er insgesamt einige in Anspruch genommen und so bin ich dann auch durch die Hamburger Couleur-Szene geführt worden von denen. Während ich halt dann irgendwann meinen Zivildienst angefangen habe und nach dem Zivildienst dann noch ein bisschen gejobbt habe, bis ich dann zum Wintersemester 95, 96 nach Berlin gegangen bin zum Studium.
Da bin ich gerade eingeschult worden.
Ja. Und da habe ich halt in Hamburg alles Mögliche kennengelernt, von KV über CV, dann eben die Weinheimer, die Kösener, Burschenschaften, Landsmannschaften, Turnerschaften, die Sängerschaft. Und das, was die Hansea halt irgendwie so besonders gemacht hat, dass nämlich alle zur See gefahren sind und damit der gemeinsame rote Faden in dieser Verbindung drin ist und es dieses wirkliche Gemeinschaftsgefühl gibt, das habe ich als Außenstehender wirklich nur bei den pflichtschlagenden Bünden in Hamburg wiedergefunden. Weil beim CV habe ich dann festgestellt, dass die BWLer nicht mit den Mathematikern reden oder die Juristen nicht mit den Medizinern. Und bei der damals noch in Hamburg aktiven Sängerschaft, die gefochten haben, haben nicht mit denen geschnackt, die nicht gefochten haben. Mhm. Und dieses wirkliche Gemeinschaftsgefühl, was mir bei der Hansea als Außenstehender so mich so beeindruckt hat, dieses Gemeinschaftsgefühl habe ich halt eigentlich nur bei den pflichtschlagenden Bünden wiedergefunden.
Okay, kurze Pause. Benutzt ihr in eurer Verbindung immer noch E-Mail-Verteiler, Dropbox, Excel und verschiedene WhatsApp-Gruppen zur Organisation? Das geht auch deutlich besser und DSGVO-konform. Bringt euren Bund in dieses Jahrtausend und schaut euch mal gaudiam.de an. Eine Plattform von Corpus, speziell für uns Verbindungen. Gaudiam wird schon von über 120 Verbindungen aus der Dachregion genutzt, wird zu 100% in Deutschland entwickelt und laut der letzten Umfrage fühlten sich mehr als 84% der Nutzer nach der Einführung besser über ihre Verbindung informiert und mit dieser verbunden als vorher. Was hält euch zurück? Bringt den Stein bei euch im Bund noch heute ins Rollen. Jetzt aber erstmal zurück zum Gespräch.
Und dann war mir halt relativ schnell klar, wenn du aktiv werden möchtest, dann in einer pflichtschlagenden Verbindung. Ja, dank eines besonderen Auftritts der Albertia oder der Albertinen in Hamburg als grünes Chor war mir sehr schnell klar, nein, Kösener möchtest du nicht werden. Weil ich fand an Papsten halt nicht so spannend. Und Renania Hamburg hat sich damals auch nicht so top präsentiert und Irminsul ist irgendwie in den 2 Jahren an mir vorbeigelaufen. Von daher war Chorstudent dann erstmal für mich keine Option. Also Lanzatone oder Buchse. So. Schleswiga Niedersachsen war der Laden, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe auf dem Haus, ne, als Gast. Ne, da bin ich immer wieder gern hingegangen. Das war einfach schön. Und durch viele Umwege und Zufälle ist dann meine Adresse damals bei der Burschenschaft der Merker gelandet. Das war dann zum Ende des Wintersemesters 94/95, so dass ich dann zur Semesterantrittskneipe 95 eine Einladung im Briefkasten hatte. Kommen Sie doch vorbei, kommen Sie mal uns in Berlin besuchen. Ja. Also angerufen, ne, wie schaut's aus? Anzug, ja klar, kein Thema, aber Übernachtungsmöglichkeit, weil spontan von Berlin nach der Kneipe wieder zurück nach Hamburg ist dann doch ein bisschen schlecht. Nee, kein Thema, Hammer. Ja gut, Schlafsack bringe ich mit und ja. Und dann gab es noch 2 weitere Einladungen und zu formloseren Abenden. Ja, und bei der dritten Einladung, obwohl es eigentlich so ein komplett formloser Abend war, plötzlich alle Jungs im schwarzen Anzug, manche im Dreiteiler, weißes Hemd, gedeckte Krawatte. Und dann kam die Frage aller Fragen, sag mal, wo hast du eigentlich gedient? Krankenhausküche. Bundeswehrkrankenhaus? Nee, evangelisches Amalie-Sewiking-Krankenhaus. Oh nee, jetzt sag nicht, dass du Zivildienst gemacht hast. Doch, ja. Verdammt, unser Dachverband verbietet uns, Zivildienstleisten aufzunehmen. Und die Krawatten gingen auf, die Sakkos wurden ausgezogen. Es wurde noch ein sehr gemütlicher Abend, aber mit der Bandaufnahme wurde es ganz offensichtlich nichts. Ja. Und im Laufe des gemütlichen Teils des Abends kam dann halt irgendwann die Frage, sag mal, wie schaut's aus, was dagegen, wenn wir deine Adresse weitergeben? Die Landsmannschaft Brandenburg, die nehmen alles. Ja, macht. Kennenlernen will ich sie. Ja, und so ist dann halt meine Adresse bei Brandenburg gelandet und es hat auch funktioniert. Ich bekam dann kurze Zeit später Brief vom Drittchargierten der Brandenburg aus dem Sommersemester mit einer Einladung zum Montagsstammtisch. Ja, und dann habe ich halt geguckt, wann habe ich montags Zeit und den Dienstag auch. Angerufen, wie schaut's aus mit Übernachtung? Ja, gar kein Thema. Gut, also rauf aufs Moped von Hamburg nach Berlin. Stehe dann da sehr, sehr zügig. Zum 20 Uhr war ich eingeladen. Zum 18 Uhr stand ich schon vor der Tür. Wegen leichtem Nieselregen halt die Lederkombi mit der Regenkombi oben drüber, die Gepäckrolle unterm Arm, unterm anderen Arm den Helm, Klingel an der Tür, macht mir eine die Tür auf, mustert mich von oben bis unten. Sie wünschen. Ja, ich bin eingeladen. Hier ist der Zettel. Guckt er sich den so an. Mustert mich mal. Sie wissen schon, dass wir eine pflichtschlagende Verbindung sind. Ja, das ist mir bewusst. Ja, dann kommen Sie rein. Das war mein erster Kontakt mit der Landsmannschaft Brandenburg. Das war dann mein Bundesbruder Andreas Kopak, Kopi, der mich so an der Tür begrüßt hat. Ja, und dann wurde mir erst mal ein Zimmer gezeigt zum Umziehen. Und dann kam ich runter an den Tresen, halt anderthalb Stunden vor der Zeit. Ja, und dann habe ich da halt mit drei Bundesbrüdern oder späteren Bundesbrüdern, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch Gast, mit drei Brandenburgern anderthalb Stunden am Tresen verbracht, bis ich bis die nächsten Brandenburger dann kamen zum 20 Uhr Stammtisch. Ja. Und in den anderthalb Stunden und im späteren Verlauf des Abends ist dann in mir der Entschluss gereift, hier willst du Mitglied werden, das ist dein Laden. Hier ist cool. Wenn schön. So unterschiedliche Menschen gemeinsam am Tresen sitzen können, miteinander Bier trinken, ohne sich anzubrüllen, ohne sich in die Haare zu kriegen, obwohl Alkohol im Spiel ist, das ist dein Laden, da willst du mit dabei sein.
Hört sich gut an. Ich habe die Brandenburger, die habe ich das erste Mal 2011 kennengelernt. Da war ich mit den Neupreußen aus Bochum. Den habe ich eine Zeit lang mal engeren Kontakt gehabt. Sind wir nach Münster gefahren und da war dann auch die 64. von Klisch. Und da war ich dann damals auch anwesend und war ein cooler Abend. Da habe ich euch das erste Mal wahrgenommen und dann immer wieder gehört, vor allem im Bezug mit Berlin werden die Brandys dann immer wieder genannt und seid ihr ja sehr bekannt. Also.
Ja. Der Bundesbruder Klisch hat durchaus dazu beigetragen, dass ich auch an dem Abend mein Band aufnehmen wollte.
Sehr schön.
Also, der war auch einer von den dreien, die schon die anderthalb Stunden davor da waren. Und ja. Also dieser Montagabend, weil sich es zeitlich oder weil sich es von den Zahlen her so gut merken lässt, weiß ich noch, es war damals der 17.07.1995, als ich das Brandyband aufgenommen habe.
Da weiß ich auch noch, was ich gemacht habe an dem Tag.
Das ist merkwürdig.
Nee, das ist, ich hatte da meine Herz-OP zwei Wochen vorher, meine erste.
Dann hatte ich auf jeden Fall den schöneren Tag.
Definitiv. Gut.
Ja, dann bin ich halt erstmal ganz normal Brandenburger geworden. Bin also nach Berlin gezogen, aufs Haus. Hab da meine
Aber Hansia, bist du da noch Mitglied oder warst du da richtig Mitglied?
Nein, nur mein Vater.
Ach so, du warst dann immer nur...
Die Nautische Kameradschaft Hansia nimmt nur auf, wer in Hamburg an der Seefahrtsschule aufs Kapitänspatent studiert.
Ah, okay.
Selbst wenn man an der Seefahrtsschule in Hamburg das Maschinistenpatent macht, wird man da kein Mitglied.
Okay, sehr strikt.
Ja, neumodischer Kram. Wir haben früher auch gesegelt, brauchen wir heute auch nicht mehr. Also, ne? Das ist so ein bisschen wie die Kösener damals keine aufgenommen haben, die kein anständiges Studium gemacht haben, weswegen sich dann die Weinheimer gegründet haben.
Ja.
Ne? Weil diesen neumodischen Ingenieurskram, den brauchen wir in unseren Reihen nicht.
Das wird sich eh nicht behaupten.
Ja, und genauso traditionsbehaftet sind halt diese nautischen Kameradschaften, die es noch gibt. Hanseer gibt es leider seit 95 nur noch als Sterbeverein, weil 1995 in Hamburg die Seefahrtsschule als älteste der Welt vom damaligen Bürgermeister und dem Leiter der Hochschule, also der Seefahrtsschule, gemeinsam geschlossen worden sind.
Aber warum haben die denn nicht einfach ihre Satzung geändert und sind an die nächstlegendste Schule dann weitergewandert?
Weil es an den anderen Seefahrtschulen schon jeweils eine nautische Kameradschaft gibt.
Und da gibt es also ein Singularitätsprinzip, oder?
Es gibt
oder?
Nur noch Poseidon, und noch, also Wustrow-Warnemünde bei Rostock gibt es Poseidon. Bremen gibt es Tretonia. In Leer gibt es den Nautischen Bund Frisia. Und in Elsfleth gibt es Visurgis und Roter Sand. Da gibt es sogar zwei. Aber es kommt selten gut mit zwei, also bei einem so kleinen Fachbereich wie Kapitän, also das ist halt selten trägt es für zwei Verbindungen gleichzeitig.
Okay.
Und alle anderen Seefahrtsschulen sind halt vorher schon kaputt gemacht worden oder tot. Ne? Bremerhaven hatte mal den CNS, weil in Bremerhaven, also den Club der Navigationsschüler, dort gab es halt auch mal eine Seefahrtsschule. Kiel und Lübeck hatten auch mal Seefahrtsschulen, aber die sind halt auch schon seit Ewigkeiten geschlossen worden.
Ja, ja, es ist traurig, weil da so viel verloren geht. Also schade.
Ja, und somit konnte ich halt nie Mitglied der Nautischen Kameradschaft Hansea werden. Also dann aber zu der Frage zurück, wie es gekommen ist, dass ich ein zweites Band habe. Ich habe dann ganz normal meine Pflichten bei Brandenburg als Fuchs und Jungbursch und Charge erfüllt gehabt und brauchte halt für mein Braustudium, damals habe ich Brau- und Gärungstechnologie studiert.
Ja, dann war es an der TU oder?
TU Berlin, beziehungsweise Versuchs- und Lehrbrauerei Berlin, also an der VLB.
Dann ist der Jan Lemm ja auch ein Kommilitone von dir.
War halt damals, also ich brauchte noch mein Praktikum. Und über Zufälle und Umwege habe ich dann einen alten Herrn der Chirurgia, Chor Chirurgia in Berlin kennengelernt. Und der hat halt im Gespräch mit mir mitbekommen, dass ich nach einem Praktikumsplatz in der Brauerei suche und Hamburg gar nicht so die blödeste Idee wäre. Und da sagte er dann, schreib doch einfach mal meinem Leibfuchsen. Hamburg, Holstenbrauerei. Das Rinke ist mein Leibfuchs, schreibst ihm, ne, stellst dich schön vor, wer du bist, wie viele Chargen, wie viele Partien, dann deinen Studiengang und deine Studienleistung und schöne Grüße von seinem Leibburschen Böhl und du hättest gerne ein Praktikum in der Produktion. Ja gut, dann machen wir das mal.
Aha.
Mich also hingesetzt, ganz in Corpo-Manier, dann schön handschriftlich auf adäquatem Briefpapier, ne, den erstmal vorgeschrieben und dann sauber abgepinnt. Ja, hingeschrieben, bekomme ich einen Brief zurück von dem Chef der Personalabteilung. Sehr geehrter Kronast, wir haben, wie wir mitbekommen haben durch Herrn Dr. Rinke, Sie hätten gern einen Praktikumsplatz in der Produktion. Wir bieten Ihnen an vom 1.9. bis 28. Februar diesen Jahres, also 98, 99, können Sie bei uns dieses Praktikum ableisten, 6 Monate lang, Entlohnung 3. Lehrjahr. Holsten galt damals als eine der geizigsten Brauereien der Welt und Student ohne Vordiplom, 200 D-Mark im Monat, kannst du glücklich sein.
Mhm.
Kann auch sein, dass du ein unentgeltliches Praktikum für 6 Monate angeboten kriegst. Und dann 3. Lehrjahr, das waren damals 1.300 Mark im Monat, sofort zurückgeschrieben, gerne nehme ich. Und komm dann in der Holstenbrauerei, also fahr dann im Sommersemester nach Hamburg. Denk mir, stellst dich halt mal bei dem Rinke vor, bei dem du dich da beworben hast, damit man sich mal kennenlernt. Fahr also zur Holstenbrauerei, geh zum Empfang. Ja, schönen guten Tag, Kronast. Ich werde hier ab September ein Praktikum machen. Ach, Sie, der Herr Kronast, ja. Ja, ich habe zwar keinen Termin, aber könnte ich den Herrn Rinke vielleicht kurz treffen? Ich wollte mich bedanken, dass er das so, ja, telefoniert die kurz. Ja, kein Problem. Hier einmal die Wendeltreppe hoch, dann oben die Glasbrücke, drüben in den Verwaltungsbau und dann nach ganz oben. Dann ist ausgeschildert. Gut, also rein in den Fahrstuhl, ganz nach oben gedrückt. Na gut, also ein kleines Licht wird da schon mal nicht sein. Geht die Fahrstuhltür auf und ein circa DIN A3 großes Messingschild auf der anderen Seite, genau vis-à-vis. Vorstandsvorsitzender Dr. Rinke, Holstenbrauerei AG, Pfeil da lang.
Geil.
Ja, also ich habe mich nicht mal so ein ganz kleines Licht beworben.
Das ist richtig so eine Korpo-Geschichte.
Ja, und dann war also
König klar, von Samunda parallel gewesen.
Ja, ja. Und Vorzimmerdame wollte uns dann auch Kaffee kredenzen, das hat er dann erstmal abgelehnt und es gab dann auch ein adäquat gezapftes.
Nee, Sie schärfen jetzt erstmal hier auf, ja?
Ja, und dann war halt im April schon klar, dass ich mein Praxissemester in Hamburg machen werde. Dann habe ich mir halt auf dem Konvent die Genehmigung fürs zweite Band geholt, weil ja alle Pflichten erledigt waren. Und dann bin ich Pfingsten 98, Pfingstsonntag morgens, auf meinen mittlerweile Bundesbruder Marc Merz zugegangen und habe ihn mal gefragt, wie es denn ausschaut mit dem zweiten Band Schleswigia und weil ich halt immer noch im Kopf hatte, wie schön die Zeit damals in Hamburg war und wie gern ich auf dem Schleswigenhaus und da an der Theke gewesen bin und als Gast und wie schön das war. Mhm. Ja, und so bin ich dann noch am Pfingstsonntag in Coburg Schleswige geworden. In Coburg Schleswige.
Ach so,
ja, also ich klar, Pfingsten. Beim Dachverbandstreffen Pfingsten 98.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk. Ja, spannend. Mit der Schleswiger. Wie ist das denn? Die heißt ja Schleswiger Niedersachsen Hamburg.
Also der vollständige Name ist Alte Turnerschaft Schleswiger Niedersachsen Hamburg Königsberg MCC zu Hamburg.
Genau, das ist ja eine gewisse Reise ist ja da drin. Es sind ja zwei Doppelnamen drin, Schleswiger Niedersachsen und Hamburg Königsberg.
Mhm. Und Kiel ist dann auch noch
Fusion oder? Ja. Und Abwanderung wahrscheinlich mit Königsberg.
Also Schleswigia wurde als Schleswiger Blase in Kiel gegründet, wurde dann Landsmannschaft in Kiel, hatte aber bis kurz vorm Ersten Weltkrieg arge aktiven Probleme, hat dann als 1919 in Hamburg die Universität gegründet wurde, nach dem Ersten Weltkrieg, hat Schleswigia dann nach Hamburg umfirmiert, hat dann relativ schnell mit der frisch gegründeten Turnerschaft Niedersachsen fusioniert zur Schleswiger Niedersachsen in der DL.
Okay.
Dann kam 35 das Kooperationsverbot. Dann haben wir uns ja alle erstmal zurückgezogen und in die Diaspora. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben drei der vier Königsberger Turnerschaften in Hamburg erstmal Asyl gefunden. Mhm. Die vierte ist nach Tübingen gegangen und zu Eberdina Markomannia geworden. Mhm. Und Zimbria, Frisia und die Franken sind jeweils in Hamburg gelandet und sind alle auf dem Schleswigenhaus gelandet. Und das Schleswiger hat quasi erstmal alle alten Herren aufgenommen mit der Prämisse, wenn ihr euren eigenen Laden wieder aufmacht, dann seid ihr wieder separate Altherrenschaft. Aber solange nicht, sind wir jetzt hier erstmal ein Bund. Mhm. Und so ist halt das Freundschaftsverhältnis bis heute zu Zimbria Königsberg erhalten, weil 1955 dann nach dem Saarstatut Zimbria nach Saarbrücken gegangen ist und dort als Zimbria Saarbrücken zu Zimbria Königsberg zu Saarbrücken wieder aufgemacht hat. Mhm. Die Friesen sind mit nach Braunschweig gegangen mit Gründung der Technischen Universität Braunschweig und haben mittlerweile zu Friesia Albertina fusioniert.
Okay, ja, den Namen kennt man ja auch.
Ja, und die Franken haben es halt nie geschafft. Und in der Satzung, die wir damals nach dem Zweiten Weltkrieg halt geschrieben haben, solange Königsberg nicht wieder deutsch ist oder alle drei Turnerschaften wieder auf eigenen Füßen stehen, bleibt der Namensvorsatz Alte Turnerschaft erhalten und halt Hamburg-Königsberg im CC zu Hamburg. Mhm. Ja, der Namenszusatz Königsberg und die Namensdoppelung Hamburg wird in dem Moment wegfallen, wo halt alle drei wieder auf sind oder Königsberg wieder deutsch. Ja. Bisher alles nicht passiert, weil die Franken wird es nicht mehr geben. Mhm. Dass Putin mit dem Recht, mit dem er sich die Ukraine schnappt oder Teile der Ukraine und die Krim schon einverleibt hat, nach derselben Logik das nördliche Ostpreußen an Deutschland wieder zurückgibt, weil es war ja jahrhundertelang deutsch. Also nach seiner eigenen Logik müsste er es ja eigentlich zurückgeben. Mhm. Ist aber eher unwahrscheinlich. Also wird der Namenszusatz noch ein wenig erhalten bleiben.
Ist ja Teil der russischen Propaganda, Gegensätze aufzubauen. Ne?
Also ja.
Das ist... damit man sich dann darüber Gedanken macht. Ja, aber das Interessante ja historisch gesehen ist ja, dass eigentlich Gorbatschow ja Kohl ja auch, glaube ich, für 40 Milliarden Mark damals auch Königsberg bei der Wiedervereinigung angeboten hat.
Ich glaube, das ist nur eine mehr.
Ist das? Ja, sie haben es ja abgelehnt. Also ich habe das mal im Spiegel, glaube ich, gelesen. Dann lass uns noch mal ein bisschen auf deinen Weg zum Fechtmeister eingehen, wofür du ja sehr, sehr bekannt bist. Henna Hule hat dich ja im Interview bei mir als den besten lebenden Fechtmeister bezeichnet, den es gegenwärtig aktuell in Deutschland gibt.
Ich habe mich nach dem Hören des Podcasts auch erstmal bei ihm gemeldet und vielen Dank für die Blumen gesungen. Es tut mir bis heute leid, Henna. Du musst das ganz schön leiden, weil ich kann vieles, aber singen gehört nicht dazu.
Aber dafür kannst du andere Sachen sehr, sehr gut. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Weg als Fechtmeister eingeschlagen hast? Also ich habe ja, haben wir ja im Vorgespräch drüber geredet, ich habe ja so ein, also mein Weg zur Klinge war ja so, dass wir einen Stützburschen hatten, der uns eingepaukt hat, wo sich rausgestellt hat, dass der ein Schüler bei dir war. Und ich habe immer nur das von den Fechtmeistern gehört, dass es die in den anderen Verbindungen gibt. Ich bin natürlich wieder in einem Bund gelandet, wo es keinen Fechtmeister gibt. Und das hat schon damals eine große Neugierde ausgerufen bei mir, weil Fechtmeister hört sich ja auch an, dass du das hauptberuflich wahrscheinlich auch machst und du deinen Lebensunterhalt ja damit bestreiten kannst. Und das Leben heute, 2025 in Deutschland, ist ja jetzt nicht gerade günstig, egal wo man wohnt. Und wie ist das gekommen, dass du da Fechtmeister wurdest?
Da sind mehrere Dinge zusammengekommen. Also erstens, unter anderem bedingt durch meinen lieben Bundesbruder Kliesch, der nicht nur selber sehr viel gefochten hat, sondern sich halt auch für das Fechten bei Brandenburg sehr engagiert. Ne, das ist auch die Bundesbrüder von ihm ordentlich und fleißig tun. Habe ich selbst gern gefochten. Ne, also ich habe fleißig gepaukt, ich habe selber gern gefochten. Ich habe halt auf meinen Bundesbruder Kliesch, als ich damals Fuchs wurde, hatte 33 Partien. Ne, das war für mich unfassbar viel. Und
das war zu dem Zeitpunkt auch schon unfassbar viel.
Ja, und der hat mir halt so ein paar Dinge beim Fechten gesagt und erklärt und gemacht und getan in den Semesterferien, bevor dann das erste Mal der Fechtmeister kam. Und das hörte sich für mich halt alles sehr logisch und sinnvoll an. Und von daher habe ich mich halt als Fuchs erstmal 2,5 Monate lang an meinem Bundesbruder Kliesch orientiert auf der Paukstunde. Mhm. Und dann kam halt Mitte Oktober das erste Mal der Fechtmeister, schlug die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, um Gottes Willen. Dann habe ich ihn halt gefragt, wie viele Partien hast du denn gefochten? Und gar keine. Ja, dann höre ich weiter auf Kliesch, weil der hat schon 33 gefochten, der wird wissen, worum es geht. Ja. Ich persönlich war jetzt nicht der erfolgreichste Schüler meines Bundesbruders Kliesch. Andere haben es deutlich erfolgreicher umgesetzt, was er als Fechtphilosophie beibringt. Aber so hat es halt dazu geführt, dass ich nach 7 Partien 145 Nadeln auf dem Kopf hatte. Und das fand ich irgendwie keine tolle Statistik.
Der Rangierbahnhof.
Ja, einen ziemlichen Rangierbahnhof, zumal ich irgendwie nur 4 Schmisse ausgeteilt hatte. Also in den 7 Partien, das war... Also regelmäßig verhauen worden, aber nicht zu verhauen, war für mich auf Dauer halt nicht so die, für den Fortbestand und die konsequente Weiterführung irgendwie nicht so das, was ich wollte. Und dann habe ich halt überlegt, gut, du hast einen Fechtmeister, warum benutzt du ihn nicht mal? Also bin ich dann zu meinem Fechtmeister Kaczmarek hingegangen und habe gesagt, Jurik, ich hätte gerne eine Übung, ich möchte technisch besser werden. Er hat mich erstmal angeguckt wie ein Auto. Du? Ja, ich. Und ich weiß, du hast Ahnung und ich habe bisher nicht auf dich gehört und ich weiß, wie mein Kopf aussieht und das war anscheinend keine gute Idee. Also zeig mir was. Dann hat er mir eine Übung gegeben und da habe ich mich 3 Paukstunden lang hingestellt und habe diese Übung am Phantom geübt. Bin am nächsten Montag wieder zur Paukstunde, habe ihm die Übung vorgeführt und gesagt, so, ich hätte gerne eine neue Übung. Mhm. Und das Spiel haben wir ein Jahr lang gespielt, ohne dass ich ein einziges Mal Kontra gepaukt habe. Ich habe halt wirklich nur ein Jahr lang 3 Paukstunden die Woche am Phantom gestanden, eine technische Übung nach der anderen, ne? Zum Teil am lebenden Phantom, weil halt irgendwie ein Bundesbruder noch irgendwo einen Schläger hinhalten musste, damit ich eine Orientierung hatte.
Boah, ja? Aber, das kann auch übel werden, trotz mit dem Helm.
Ja, oder eben halt den Schläger ans Phantom gehalten hat, aber ne? Ein Jahr lang, ne? Kein Kontrapauken, ne, nur Übungen am Phantom. Und dann habe ich danach noch 13 weitere Partien geschlagen. Und in den weiteren 13 Partien habe ich dann noch 55 Nadeln kassiert. Und das fand ich einen deutlich besseren Schnitt.
Schau, 3-1 runter.
Ja. Ja, und das habe ich halt hauptsächlich dem Kollegen Kaczmarek zu verdanken. Und der sich da halt wirklich auch die Mühe gemacht hat, sich dann jede Woche für mich eine neue Übung auszudenken. und mit mir da zu machen und zu tun und zu trainieren. Und ja, und das war dann so das erste Mal, dass ich das mit der Fechtmeisterei auch wirklich ernst genommen habe, mhm, ja, für mich selbst. Und dann habe ich halt im Rahmen dessen zwischendurch mein Studium der Brau- und Gärungstechnologie in den Sand gesetzt. Dritte 5 in der Biochemie, das war's dann. Also studiere was anderes, wo Biochemie nicht mehr drin vorkommt. Mhm. Da vorher schon mein Plan war, nicht als Diplom-Ingenieur der Brau- und Gärungstechnologie 35 bis 40 Berufsjahre in derselben Großbrauerei zu sitzen und dafür zu sorgen, dass die Premium-Marke immer gleich schmeckt.
Mhm. Craft Beer gab es damals noch nicht.
Craft Beer war gerade im Beginn, also die ersten Hausbrauereien waren so gerade am Aufblühen. Nein, aber mein Arbeits- oder mein Plan für meinen Berufsweg war damals eigentlich gewesen, dass ich halt als Ingenieur dann in den Anlagenbau gehe und Brauanlagen, Abfüllanlagen etc. plane, konzipiere, bauen mhm lasse. Ne? Als Ingenieur schraubt man ja nicht mehr selber. Und ja, das war so der eigentliche Berufsplan von mir. Und so bin ich dann an die TFH gekommen, an die Technische Fachhochschule, und habe dort Anlagenbau und Prozesstechnik studiert. Ne? Also zu gut Deutsch nicht, wie braue ich Bier, sondern wie baue ich die Brauanlage, um Bier zu brauen. Mhm. Ja. Und da war ich auch relativ erfolgreich. Und dann ist mir meine Frau über den Weg gelaufen im Sommer 2002. Und dann war relativ schnell klar.
Du hast aber einen durchtrainierten rechten Arm.
Dass das durchaus was Ernsteres wird und dass wir zusammenziehen werden. Und ja, sie war Pharmareferentin mit einer Dreizimmerwohnung bei Limburg und einem gut bezahlten Job. Ich war Student in Berlin mit einem Studijob und einer anderthalb Zimmerwohnung. Die Frage, wer umzieht, war relativ schnell geklärt.
Hat sie sich denn gut eingerichtet bei dir?
Ja, und dazu konnte ich sie halt irgendwie nicht überreden. Und dementsprechend musste ich halt nach Limburg, beziehungsweise in die Nähe von Limburg, und habe dann halt festgestellt, dass es an der FH in Koblenz, mhm, den Studiengang Maschinenbau, Fachbereich Anlagentechnik gibt. Und dass sich das Vorlesungsverzeichnis bis auf 2 Vorlesungen exakt so liest wie das, was ich in Berlin studiert habe.
Ach, praktisch.
Ja. Also eine freundliche E-Mail hingeschrieben, nach dem Motto, das und das sind meine Studienleistungen. Das habe ich alles schon an der FH in Berlin. Wie schaut es aus, wenn ich jetzt in Koblenz weiter studieren möchte? Kam freundliche E-Mail zurück. Ja, statt 5 Scheine und dann eine Diplomarbeit müssen Sie hier 7 Scheine und eine Diplomarbeit schreiben. Alles andere erkennen wir Ihnen an. Herzlich willkommen. Also habe ich dann im Januar 2003 meine Wohnung gekündigt, mich exprätikuliert zum Ende des Wintersemesters, nachdem ich noch 2 Prüfungen geschrieben hatte, und meinen Studijob gekündigt und bin zu meiner Frau gezogen, um dann von da aus nach Koblenz zu pendeln, um dann da mein Studium zu Ende zu machen. Stehe am 1.4. in Koblenz auf der Matte beim Immerbüro, möchte mal alle meine Studien, also einschreiben war gar kein Thema. Anerkennung der Studienleistung, ja schön, dass Sie diese E-Mail haben, aber die Dame, die Ihnen die geschrieben hat, ist gar nicht zuständig für die Anerkennung. Da gehen Sie mal zu Herrn Professor sowieso. Mhm. Ja, schön, dass Sie das alles mitbringen, aber nein, wir an der FH Koblenz, in das, was Sie von der FH in Berlin mitbringen, das erkennen wir Ihnen alles nicht an.
Oh.
Was Sie aus dem Braustudium von der TU Berlin mitbringen, ja, das erkennen wir an, solange es nicht älter ist als 10 Semester. Wenn ich mir das jetzt mal so insgesamt anschaue, ich erkenne Ihnen das erste Semester an. Herzlich willkommen im zweiten Semester.
Boah.
Wie lange das war jetzt irgendwie nicht so das Erwartete.
Ah.
Das Sommersemester 2003 habe ich dann zwar sehr erfolgreich, aber auch sehr lustlos vor mich hin studiert. Ich meine, das meiste war halt, oder eigentlich war alles Wiederholung. Ne? Mhm. Es gab nichts Neues im Grundstudium, was ich nicht schon mal gehabt hätte. Ja, dann war ich damals das erste Mal Amtsleiter Fechten. Das bin ich Pfingsten 2002 schon das erste Mal geworden. Und habe als solcher dann auch den fechtchargierten Lehrgang des Coburger Konvents im Wintersemester 2003, 2004 in Marburg organisiert.
Mhm.
Und habe dann den Kollegen Betz, der dort unterrichtet hat, im Rahmen dessen, zusammen mit dem Kollegen Brix, habe ich den Betz in den Raucherpausen zwischendrin so lange genervt und gelöchert mit Fragen zum Thema, wie wird man eigentlich Fechtmeister und was muss man dafür tun und welche Voraussetzungen braucht es und wie sieht die Ausbildung aus, bis er mich gefragt hat, sag mal, Axel, möchtest du Fechtmeister werden? Dann habe ich gesagt, ja Kurt, wenn du mich ausbildest, dann möchte ich Fechtmeister werden. Dann hat er gesagt, ja, das mache ich wohl. Und ja, dann musste ich halt erstmal mit meiner Frau sprechen, weil zwischendurch hatten wir schon geheiratet. Also bei uns hat es zwischen Zusammenkommen und Heiraten nur 11 Monate gedauert.
Schön.
Und ja, und sie ging ja eigentlich davon aus, dass sie meinen Ingenieur auf dem Sofa haben wird. Und dann habe ich halt erstmal mit meiner Frau gesprochen, was sie davon hält, wenn sie dann einen Fechtmeister auf dem Sofa sitzen hat. Dann habe ich mit meinen beiden Altherrenvorsitzenden gesprochen. Naja, weil ich wollte ja nur auch filistriert werden und nicht, dass ich als Nicht-Ingenieur, also ohne Examen, dann, naja, beide Altherrenvorsitzenden damals gesagt, jo, mach mal, funktioniert auch. Und dann habe ich halt auch noch mit meinen Eltern gesprochen, weil die hatten ja auch einen Teil vom Studium bezahlt, haben aber auch beide gesagt, mach mal. Ja. Und so habe ich dann zum 1.4.2004 mein Praxissemester oder mein Probesemester beim Betz in Marburg und Gießen begonnen und ja, bin dann zum September 2004 von der Jahreshauptversammlung der Fechtmeister als Eleve angenommen worden.
Das hört sich alles so ehrwürdig alt an. Es ist so ein bisschen wie wenn Star Wars ist, ein bisschen mit drin. Du bist dein Jedi-Meister, du bist der Padawan.
Ja.
Das ist cool.
So ist das auch in etwa. Ne? Es ist ein bisschen weniger Lichtschwert, ein bisschen mehr Realität, aber ansonsten ja.
Wie viel Philosophie ist da drin? Also ich habe früher ja olympisches Bogenschießen nach FITA-Regeln gemacht und da war, auch wenn es technisch nicht identisch war, immer Eugen Herrigels das Bogenschießen, das Stand des Bogenschießens, glaube ich, hieß der Titel, drin. Und ja, wie ist das vor allem in Deutschland? Wie ist das so? Hast du da wirklich semesterweise dann erstmal einzelne Hiebe geübt und dann erstmal irgendwann Kontrapauken? Wie ist das in der Ausbildung?
Also das macht, glaube ich, jeder Fechtmeister so, wie es für sich am schlausten hält. Ich habe halt im Probesemester erstmal einfach beim Betz 4 Stunden lang nur zugeguckt, was er macht. Und das waren halt 3 Verbindungen, wo er also wirklich jedes Mal Wort ne, von vorne angefangen hat. Ich erkläre, erstmal stelle ich mich vor, dann erkläre ich die Waffe. Ne, was ist, ne, dann ne, die Klinge in ihren Einzelteilen, dann erkläre ich das Gefäß in seinen Einzelteilen, dann wie man es anpackt, wie man sich hinstellt, was man mit dem Arm macht, den man nicht braucht. Mhm. Dann die ersten Übungen, das Schwippen, aus dem Schwippen heraus in die Bewegung einer Prim, aus, ne, dann erklären, was eine verhängte ist, also verhängte bzw. verhangene Auslage. Dann aus der Verhängten in den Aufzug der Prim ins Abdrehen zurück in die Verhängte und und daraus dann die erste Fechtbewegung entwickeln, dass man überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommt, wie das ist, ne, wenn man noch nie so eine Waffe in der Hand hatte, ne, wie man die in eine fließende Bewegung bekommt. Und Prim ist halt einfach der einfachste Hieb. Ne, und da kann man die wenigsten Fehler machen. Dementsprechend fängt man damit sinnvollerweise an. Mache ich bis heute so.
Habe ich auch. Also, Prim war der erste Hieb, den ich gelernt habe.
Nun, dann geht es halt in den nächst schwereren, das ist dann die hohe Terz. Mhm. Ne? Dann von der hohen Terz in die hohe Quart. Ne? Und dann halt mehrere Hiebe in Folge etc. Mhm. So, und wie gesagt, zu Anfang erstmal stumpf zugucken. Ne? So, dann stand ich also daneben und habe zugeguckt, wie er es gemacht hat. Und dann hieß es so, jetzt nächste Paukstunde machst du selber. Stell dich hin. Ne? Mhm. Hast jetzt halt 3-mal geguckt, wie ich es mache. Nächste Paukstunde machst du. Ja, und dann habe ich halt versucht, ne, möglichst exakt und vollständig. Mhm. Und dann gab es halt die Manöverkritik auf dem Weg zum nächsten Verbindungshaus. Und nochmal. Und dann gab es Manöverkritik und zum nächsten Verbindungshaus und nochmal. Und ja, so nach also in der ersten Woche meines Probesemesters habe ich an 2 Tagen mit ihm unterrichtet. Dienstag und Mittwoch war das, wenn mich nicht alles täuscht, kann auch Mittwoch, Donnerstag gewesen sein, weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau. Auf jeden Fall war ich halt 2 Tage da und am 2. Tag, nachdem ich das so leidlich hinbekommen habe, sodass er also zwischen den beiden Verbindungshäusern noch Zeit hatte, sich eine Zigarette zu wickeln und zu rauchen und nicht die ganze Zeit nur auf mir rumhacken musste, was ich alles falsch gemacht habe. Als dieser Punkt erreicht war, war dann, ja, das wird. So, nächste Paukstunde machst du jetzt mal mit links vor. Wie mit links? Ja, als Fechtmeister musst du es mit beiden haben können. Der linke Arm ist aber nur dafür da, damit es symmetrisch aussieht. Der kann nichts. Das werden wir jetzt ändern. Na gut. Also, nächste Paukstunde habe ich mir damit links einen abgehampelt. Und eben halt diese ganze Einführung, ne? Waffe erklären, Klinge erklären, Gefäß erklären, von was ist eine Prim, ne? Bis hoch in die hohe Terz. So. Ja, nach der Paukstunde guckt er sich das Ganze an, auf dem Weg zum nächsten Haus. Man, oh, war ja ganz nett, aber ziemlich scheiße. In 6 Wochen wirst du 2 Paukstunden mit links machen. Und entweder es funktioniert, dann geht die Ausbildung weiter. Oder es funktioniert nicht, dann ist die Ausbildung zu Ende. Mhm. Und du bist erwachsen. Nochmal sage ich es dir nicht. Also üb.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo-Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Das war dann eine Ansage, die ich ernst genommen habe und dann habe ich halt geübt und geübt und geübt und bin ich anscheinend Fechtmeister geworden. Anscheinend habe ich das mit links ganz gut hingekriegt.
Wie war das denn damals, damit du die Hiebfolgen auch richtig bei dir reinkriegst? Habt ihr das auch schon mit Videoaufnahmen gemacht, dass ihr das aus gewissen Winkeln gefilmt habt? Das haben wir beim Bogenschießen so, dass wir mit den richtigen Muskelgruppen zum Beispiel am Rücken dann gearbeitet haben, um zu sehen, ob wir es auch gemacht haben, dass die Haltung richtig war. Weil das Erste, was ich damals bei meinem Einpauken gelernt habe, ist, wenn früh Fehler sich einstellen, dann ist das ganz schwer, später die wieder rauszukriegen. Wie war das bei dir, vor allem, wenn du das mit links gemacht hast?
Nee, tatsächlich, also mit Videoanalyse hat Betz mit mir und ich mit mir selbst tatsächlich gar nicht gearbeitet. Mhm. Smartphones waren damals aber auch noch nicht gang und gäbe.
Ja, es gab ja diese Mini-Kassetten-Rekorder.
Ja, aber auch das, also Videoanalyse habe ich das erste Mal tatsächlich 2008 als fertiger Fechtmeister dann selber bei einem damals bei den Uben in Bochum angewandt, weil einer von den aktiven oder jungalten, also entweder uralt inaktiven oder jungalten Herren, das entsprechende Equipment hatte, dass er damals schon eine Zeitlupen-Action-Kamera quasi hatte, um entsprechende Aufnahmen zu machen, um sie dann auf dem Rechner abzuspielen. Weil mit einer VHS-Qualität bekommt man keine Zeitlupe hin, mit der man eine wirkliche Videoanalyse der Klinge machen könnte.
Ja klar, bei den 24 Halbbildern, die dann drin sind, das war krass. Die waren ja damals schweineteuer, diese Kameras.
Ja, ich weiß nicht, warum er das hatte, aber er hatte es halt und wir konnten es benutzen und das war ganz nett.
Wie sieht denn eine typische Paukstunde bei dir aus?
Eine typische Paukstunde bei mir? Kommt drauf an, in welchem Zeitpunkt des Semesters wir sind. Im Normalfall fange ich jedes Semester gnadenlos immer wieder mit der Erklärung der Waffe und der Hiebschule an. Ausnahmen bestätigen die Regel, wenn mir die Aktiven zu Semesterbeginn sagen, wir hatten jetzt in den Semesterferien Ärger und in 3 Wochen sehen wir uns auf PP, ne, dann fange ich mit denen nicht mit einer Prim nochmal an. Ne, dann geht es halt gleich ins Eingemachte. Und dann muss ich halt die Fuchs ja 3 Wochen gedulden, bis die PP durch ist und dann geht es halt an die Füchse. Aber wenn wir jetzt vom Normalfall ausgehen, ne, dann geht es halt erstmal mit, ich stelle mich vor, ich erkläre die Waffe, ne, es geht los mit einer Prim, ne, dann geht es in die hohe Terz, damit ist die erste Paukstunde mal allgemein durch. In der zweiten Paukstunde kommt die hohe Quart. Und dann geht es mir darum, meine Schüler relativ schnell ins Kontrapauken zu kriegen. Es gibt da verschiedene Philosophien. Ich habe Kollegen, die lassen ihre Schüler bis zu einem Semester am Phantom stehen, bevor die überhaupt das erste Mal kontrapauken dürfen, weil die Philosophie dahinter ist, erst muss der Hieb perfekt sein, bevor man ihn im Kontrapauken anwenden kann, weil sich ansonsten Fehler einschleichen. Meine Philosophie dahinter ist, wenn ich anfange, Kontra zu pauken, macht der Fechtunterricht viel mehr Spaß. Solange ich immer nur am Bock stehe und da an diesem Bock übe und zusehen kann, wie alle anderen sich auf den Kopf hauen, dasselbe aber nicht darf, macht die Paukstunde keinen Spaß. So. Und ich möchte meinen Schülern halt möglichst schnell und möglichst früh, ne, Spaß und Freude an der Fechterei vermitteln. Und dementsprechend möchte ich sie möglichst früh ins Kontrapauken führen, ne, damit die nach spätestens 3-4 Wochen halt so weit sind, dass sie anfangen können, Kontra zu pauken. Meine Philosophie dahinter, wenn der Unterricht Spaß macht, kommt der Schüler gerne. Wenn er gerne kommt, kommt er häufiger. Ne, hat selten eine Ausrede, warum er nicht kommen kann. Wenn er es regelmäßig und häufig übt, wird er schneller gut.
Ja.
Das ist halt meine Philosophie dahinter. Deswegen versuche ich, meine Schüler so schnell wie möglich ins Kontrapauken zu kriegen. Und ich behaupte einfach mal, dass mir das durchschnittlich oder überdurchschnittlich häufig auch gut gelingt, dass meine Schüler sehr, sehr schöne erste Partien und auch zweite Partien, ne, darstellen, sich hinstellen, abfechten und je nach persönlichem Talent dauert es halt manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger lang. Ab und zu hat man halt auch mal einen fleißigeren oder einen weniger fleißigeren. Und ja gut, wenn ich halt wenig körperliches Talent mitbringe und dazu noch so faul bin, dass ich trotzdem nur 2 Paukstunden die Woche mache, dann wird es halt einfach länger dauern, bis ich eine erste Partie schlagen kann. Und wenn ich halt ein bisschen körperliches Talent mitbringe und dazu noch eine gewisse Portion Fleiß, dann ist Mitte des ersten Semesters die erste Partie durchaus machbar.
Ach so, ja, das wäre auch direkt meine Frage gewesen, weil die Paukanten, die ich so beobachtet habe, da gab es eigentlich im Grunde immer so 2 Typen. Das war entweder so der etwas beleibtere, der halt auch, wo du gesehen hast, dass er gerne mal abends an der Theke halt steht und sich auch nicht jetzt gesund ernährt. Und dann gibt es dann halt eher so den typisch sportlichen Paukanten, der halt auch seine natürlichen Muskelberge halt hat durch andere Sportarten. Und bei denen ist es halt so, was ich beobachtet habe, bei denen sind die Hiebe sauberer, es ist alles glatter und wie wichtig ist die körperliche Kondition? Weil Verbindungshäuser sind ja jetzt nicht gerade ein Ort, wo du genügend Schlaf hast, wo du dich gesund ernährst, wo du wenig Alkohol im Spiel hast. Also.
Wie? Mich?
Was?
was für... Nein, also das kann ja gar nicht sein. Ich kenne das vollkommen anders kennengelernt.
Müsli und Bergwasser.
21.30 Uhr Licht aus, ne? 6.30 Uhr gemeinsames Becken zum Frühsport.
Ja, genau, so, ja. So. Übliche Turnerschaft ist das doch, oder? Von der
natürlich nicht. Also körperliche Konditionen, die Muskelgruppen, die man fürs akademische Fechten braucht, belastet man in keiner anderen Sportart. Das heißt, egal wie sportlich durchtrainiert der junge Mann da ist, der kommt, er wird obwohl ich in der ersten Paukstunde sehr viel am Erzählen bin und sehr viel erkläre und zwischendurch Dinge zeige und der einfach nur daneben steht und zuguckt, hat so ein durchschnittlicher Erstsemester, egal wie sportlich er ist, zum kurz vor Ende der ersten Paukstunde das Gefühl, gleich fault der rechte oder linke Arm ab, je nachdem, mit welchem Arm er es denn tut.
Ich erinnere mich bei mir.
Das hat nichts mit körperlichem Können zu tun, weil es einfach das obere Schulterpaket und der Trizeps sind zwei Muskeln, Muskelgruppen, die halt, egal was man vorher gemacht hat, entweder sind die auf Kraft trainiert worden oder auf Schnellkraft. Mhm. Beim Freistilschwimmen vielleicht noch auf Wiederholungskondition, mhm. ne, beim regelmäßigen Hochziehen, aber nirgendwo auf eine Dauerkondition. Mhm. Und das akademische Fechten ist halt, oder eine Haltekondition. Das akademische Fechten ist die einzige Sportart, bei der wir dauerhaft Faust und Ellenbogen über Schulterniveau halten. Mhm. Das gibt es sonst nirgends.
Ja.
Und genau das führt dazu, dass alle mit dem gleichen Defizit an Konditionen in der ersten Pauk-Stunde dastehen. Mhm. Egal, ob sie Computer-Nerd sind, ob sie sportlich sind, ob sie ein bisschen dicker sind, das ist vollkommen egal. Ne? Alle haben das gleiche Defizit. Und das behebt sich durch Pauken. Und die Kondition wächst halt einfach mit dem Tun. Und ab einer gewissen Körperfülle kann irgendwann der Körper im Weg sein. Und aber
ist ja gut, schneidest du eh ab, wenn dann.
Ja, andererseits, wenn man es adäquat gelernt hat, aha. dann sind auch 180 Kilo Körpergewicht kein Problem für eine technisch saubere Partie. Mhm. Wenn man kein Körpergefühl und keine Körperkontrolle für sich selber hat, weil man einfach nie Sport gemacht hat, außer E-Sports an der Xbox, mhm. Dann ist auch der... Ne, der schlanke Nerd-Körper nicht dafür geeignet, eine adäquate Partie zu schlagen. Mhm. Ne? Also ich muss es einfach üben. Ne? Und außer üben hilft nichts. Es tut mir leid. Fechten beibringen durch Hand auflegen. Wenn ich das könnte, könnte ich ganz andere Stundensätze nehmen und glaub mir, sie würden mir auch bezahlt werden.
Ja, was macht denn das akademische Fechten in Verbindung aus deiner Sicht besonders jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Sportfechten?
Also in dem Moment, wo ich mich halt auf eine Partie einpauke, ich gehe freiwillig in einer gewaltentwöhnten Welt, in der wir zum Glück leben. Mhm. In der Ostukraine ist es anders oder in der gesamten Ukraine ist es anders und ich bin sehr dankbar, dass ich da nicht leben muss. Ja. In dieser gewaltentwöhnten Welt, in der wir leben, setze ich mich freiwillig einer wirklichen Stresssituation aus. Auf einen Meter Abstand steht mir einer gegenüber, hat ein 85 cm langes, scharfes Messer in der Hand und will auf meine Kopfhaut. Mhm. So. Natürlich gibt es ein Regelwerk, an das ich mich zu halten habe. Natürlich, das ist alles vorhanden, aber dieses Wissen darum, dass theoretisch doch etwas passieren könnte, wenn ich mich halt nicht an das Regelwerk halte und nicht an das halte, was ich vorher geübt habe. Mhm. Das macht die Sache so spannend.
Was macht das Mensurfechten mit einem jungen Mann, also in der Entwicklung her? Also warum ist es wichtig, dass schlagende Bünde ihre schlagende Tradition fortführen? Was macht das mit dem Menschen?
Es gibt Menschen, die behaupten, dass die Mensur charakterbildend sei. Das sehe ich nicht so. Also nach dem, was ich erlebt habe und nach dem, wie ich die Sache sehe, ist der Charakter eines Menschen spätestens am Ende der Pubertät voll ausgebildet. Mhm. Wenn die Leute in eine Verbindung eintreten, ist die Pubertät hoffentlich bei den meisten schon ein paar Jahre, also das Ende der Pubertät schon ein paar Jahre her. Das heißt, mhm. der Charakter ist fertig. Dementsprechend eine charakterbildende Maßnahme ist die Mensur mit Sicherheit nicht. Eine charakterfestigende, ne, das, was vorhanden ist, noch ne, weiter zu festigen, das mag sein. Mhm. Das will ich auch gar nicht abstreiten, aber in dem Moment, wo ich mich auf Mensur stelle und nicht, also jetzt nicht in einem frei oder fakultativ schlagenden Bund mich einpauke, Mensurprobe mache und das dann sein lasse, sondern in dem Moment, wo ich wirklich auf Mensur stehe, erlebe ich ein Gemeinschaftsgefühl, was sich so, glaube ich, in keiner anderen Sportart herstellen lässt. Man steht natürlich ganz alleine für sich selber da, aber die Bundesbrüder haben einem geholfen, sich dafür einzupauken und auf diesen Moment hin zu trainieren. Ein Bundesbruder von dir steht als Sekundant zu deiner Seite. Auf der anderen Seite stehen zwei Bundesbrüder als Schlepper und Testant. Der Rest der Corona ist unter anderem weitere Bundesbrüder, die alle zuschauen auf dich ne, und mit dir mitfiebern. Ne? Und Und dieses Gefühl, nach, also wenn die Mensur ausgepaukt ist oder auch wenn es denn einen kleinen Schmiss gab und die Partie auf Schmiss beendet worden ist, egal ob ich jetzt der bin, der zum Paukarzt muss oder nicht, nach der Mensur, wenn es heißt Silenzium ex, Partie ex, ne, und dir die Mensurbrille abgenommen wird, dieser Moment, wo das Adrenalin nachlässt und die Endorphine durchschlagen, der ist einfach so unbeschreiblich schön. Ich selbst habe leider keinen Nachwuchs. Ich kann jetzt nicht aus der Live-Berichterstattung da mitsprechen, aber von Schülern, die halt beides haben, Kind und Partie, der einzige Moment, der noch schöner ist als das erste Mal im Leben, Silenzium ex, Partie ex, Mensurbrille kommt ab, ist, wenn man das erste Mal im Kreißsaal den eigenen Nachwuchs im Arm hält.
Ja, das ist ein eindrückliches Erlebnis.
Und alles andere verblasst dahinter und das ist das Einzige, was das noch schlägt.
Ja. Und oder Menschen sterben erleben, das ist auch intensiv.
Ja, das ist aber nicht schön intensiv. Jetzt unter den rein positiven Erlebnissen, ne, eben halt ne, den eigenen Nachwuchs das erste Mal im Arm zu halten oder halt an zweiter Stelle dieses ne, Silenzium ex, Partie ex, Dimensurbrille kommt runter.
Ja.
Und das ist mir halt schon mehrfach bestätigt worden und ich meine, ich selbst habe 20 Partien geschlagen. So ein bisschen weiß ich auch, wovon ich da rede.
Das glaube ich dir auch.
Ich kann ja, ne, also das ist der eine Punkt, der halt da sehr gemeinschaftsbildend ist. Und das andere ist halt wirklich das Vorbereiten auf die Mensur, dieses Arbeiten mit den Bundesbrüdern. Mhm. Ne, dieser gemeinschaftliche Werdegang durch die eigene aktiven Zeit, durch im Zweifelsfall auch mehrere Pflichtpartien oder Lustpartien über die Pflicht hinaus oder ne, dass man mit den Bundesbrüdern zusammen halt einige Semester lang da sich wirklich vorbereitet macht, tut und sich immer wieder dieser Situation stellt, das ist mit Sicherheit charakterfestigend. Und das ist mit Sicherheit ein sehr prägendes Erlebnis, was einfach per se schön ist.
Ja. Also ich bin ja selber nicht rausgegangen, aber mein Leibsohn ist ja damals rausgegangen. Also das Gefühl, was du da gerade ansprichst, dieses, man ist da zusammen, also er stand natürlich draußen, aber man zittert mit ihm, man denkt sich, man begibt sich jetzt in diese völlig irrationale Situation. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass er dort steht halt, ne? Und das hat schon heftig zusammengeschweißt. Also das war schon ein besonderes Erlebnis. Ja. Was ich mir halt oft denke, wenn ich dann halt bei nicht schlagenden Bünden halt unterwegs bin, mir das halt anschaue, das sind die Erlebnisse, die den Jungs halt fehlt. Und da ist auch die Austrittswelle, glaube ich, wesentlich oder Bereitschaft wesentlich höher, weil sie nicht diese Situation hatten, so rein zu investieren, glaube ich.
Ich denke, bei den nicht schlagenden Verbindungen, die müssen halt irgendwie auf andere Art und Weise ihren Zusammenhalt finden. Bei CV oder KV Unitas-Bünden, die halt wirklich sehr stark katholisch ausgeprägt sind, mag es dann die Religion sein. Mhm. Ne, genauso beim Wingolf. Bei einer deutschen Gildenschaft wüsste ich jetzt nicht, dass Traditionsbünden ne, oder bei einer nicht mehr schlagenden Burschenschaft im Schwarzburg-Bund, die halt irgendwie vor 100 Jahren mal gefochten hat, aber das seitdem nicht mehr tut oder es noch nie getan hat. Ich weiß nicht, ob politische Bildungsarbeit, sofern sie denn heutzutage noch wirklich noch ernst genommen wird, dann ein solch zusammenführendes Element haben kann.
Was war denn die größte Herausforderung als Fechtmeister für dich?
Also die größte Herausforderung sind mit Sicherheit Schüler in pflichtschlagenden Verbindungen, die dadurch auffallen, dass sie grob motorisch veranlagte Bewegungslegastheniker sind, die dann auch noch belehrungsresistent und faul sind und trotzdem irgendwie durch ihre Pflichtmensuren kommen sollen und das möglichst ohne Schmiss.
Erinnert mich an meine Zeit als Internatslehrer, was du da gerade sagst.
Ja, das ist
ähnlich. Das ist schwierig.
Ja, also der eine lernt es schneller, der andere lernt es langsamer. Den in Anführungsstrichen schnellsten Schüler, von dem ich bisher mitbekommen habe, das war mein Konfux Nick Elsner, der hat 6 Wochen nach Bandaufnahme, also nach der Bandaufnahme das erste Mal gepaukt und 6 Wochen nach Bandaufnahme seine erste Partie gestellt. Der hat aber auch konsequent jeden Morgen um Viertel nach sechs einen anderen Bundesbruder aus dem Haus geweckt, ne, um mit ihm eine Frühpaukstunde vor der Uni zu machen, von Montag bis Freitag. Hm. Er hat 4 Tage die Woche, montags bis donnerstags abends noch eine Paukstunde gemacht. Also wenn man halt 9 Paukstunden die Woche macht, ne, und das 6 Wochen, dann hat man halt auch das Pensum, was man sonst halt in 1,5 Semestern mit 3 Paukstunden die Woche hat. Das war halt so der schnellste und fleißigste, den ich bisher mitbekommen habe. Ne? 6 Wochen nach Bandaufnahme die erste Partie zu stellen. Das Extrembeispiel in die andere Richtung waren bisher 3,5 Semester für eine einfache Hochpartie-Wechseltempo. Hm. Aber auch der junge Mann hat seine erste und seine zweite Partie geschlagen, ist irgendwann inaktiviert worden, wurde filtriert und ist jetzt glücklicher alter Herr.
Herzlichen Glückwunsch. Gab es denn eine Situation, wo du an deine Grenzen gestoßen bist?
Ja, mit dem linken Arm passiert das mir regelmäßig, weil ich stelle mich ja nun mal vor, bei jeder Paukstunde, wenn der Teil der Hiebschule durch ist und meine Schüler so weit sind, dass sie die Hiebe alle so weit beherrschen, wie sie es beherrschen müssen, um adäquat Kontra zu pauken, geht bei mir halt jede Paukstunde damit los, dass ich mir erstmal jeden Schüler vor die Klinge hole, um mir den aktuellen Stand abzuholen. Wie weit ist er? Was muss er üben? Wo sind Fehler? Mhm. So. Und mein linker Arm ist schlicht und ergreifend halt immer noch der schwächere Arm. Mhm. Bis zur dritten Partie tief komme ich damit relativ locker mit. Nach der dritten Partie zur linken Hand, also ne, dann wird es langsam, kommt es in ein Tempo und in eine Technik, wo ich halt dann auch mit meinem linken Arm langsam mal an meine Limitierung stoße. Und von daher, das ist ein relativ häufig, dass ich da mal ne, an mein persönliches Limit komme. Wenn halt jemand gegen eine 5. oder 6. links pauken möchte, dann bin ich halt mit meinem linken Arm einfach am Limit. Mhm. Ne? Mit dem rechten Arm ans Limit gebracht haben mich bisher 3 Schüler. Seit 2004, also einer im Rahmen der Ausbildung und 2, seitdem ich als Fechtmeister arbeite, dass ich halt wirklich am absoluten äußersten Limit meines eigenen Könnens war, um dann auf dem Pockboden noch den Schüler unter Druck setzen zu können, um ihm zeigen zu können, hier könnten Deckungslücken sein, da könntest du es mal besser machen.
Und gab es auch so Situationen, wo du es einfach so verzweifelnd war, dass du dich selbst in Frage gestellt hast? Also es kommt ja als Lehrer kommst du ja in solche Situationen ja.
Also das Größte, das, was man als Fechtmeister am meisten braucht, ist Geduld. Und seit 2008, seitdem ich unterrichte, hat es genau ein einziger Schüler geschafft, mich einmal laut werden zu lassen, weil ich meine Geduld verloren habe. Das tat mir dann auch leid, hat mich dann beim Schüler entschuldigt. Ne, Lautstärke ist kein Argument. Mhm. Und das, ne, aber als ich ihm dann irgendwie zum 30. Mal erklärt habe, er müsse mal den Arm höher nehmen und er mich dann gefragt hat, was ich damit meine, da ist mir dann irgendwann der Kragen geplatzt, zumal er mir vorher erzählt hat, wie viele tolle Sportarten er alle schon gemacht hat und er gemeistert hat und ausgerechnet beim akademischen Fechten hat es dann so gar nicht funktioniert.
Okay.
Und das war dann der Moment, wo ich halt tatsächlich mal laut geworden bin im Unterricht und die Geduld verloren habe. Aber ansonsten, laut geworden bin ich tatsächlich auch schon mal, wenn es halt zur Gefährdung kommt. Mhm. Ne? Also es gibt halt einfach ein paar Regeln, die müssen, wenn ich mit einer Waffe umgehe, eingehalten werden.
Ne? Verständlich,
du kennst es vom Bogenschießen, solange noch Pfeile im Köcher sind, hat keiner sich auf den Weg zur Zielscheibe zu begeben.
Punkt. Oder beim Sportschießen auch. Ne? Ne?
Beim Sportschießen dasselbe, solange noch die Magazine drin sind, egal ob voll oder leer. Ne? Erst wenn die Waffe das Magazin raus und die Waffe einmal durchgeladen, erst dann darf ich Richtung Zielscheibe laufen. Ne? Wenn man mit einer Waffe umgeht, müssen halt ein paar Sicherheitsregeln eingehalten werden. Wenn die nicht eingehalten werden, und es sind nicht viele, und die erkläre ich sehr deutlich zu Beginn des Unterrichts, wenn die nicht eingehalten werden, das erste Mal bin ich ungehalten, beim zweiten Mal werde ich laut, beim dritten Mal schmeiße ich die Leute auch mal vom Paukboden, damit sie sich dann überlegen können, ob sie nochmal wiederkommen wollen, um sich dann an die Regeln zu halten. Mhm. Weil ich möchte meiner Berufshaftpflicht einfach nicht erklären müssen, warum jemand ein Stück Stahl im Auge hat.
Ja.
Das muss nicht sein.
Definitiv. Aber lass uns noch zum letzten Thema kommen, was du dir auch gewünscht hast, worüber wir sprechen sollen, ist die Ausbildung zum Fechtmeister und der Nachwuchs dafür.
Ja, also als VDF, wir sind 17 Fechtmeister. Davon sind 3 in Rente und tun nichts mehr. Mhm. Ne? Aus Altersgründen, Henner Hude zum Beispiel mit seinen jetzt 88 Jahren.
Aber trotzdem ein toller Gast, der Schwan mit ihm.
Von daher ist es auch vollkommen in Ordnung. Wir haben andere Kollegen, die halt auch entsprechend schon alt sind, dass sie in Rente gehen möchten, beziehungsweise zum Teil schon in Teilzeit gegangen sind. Und wir brauchen halt junge Leute, die sich diesem Beruf vorstellen können und damit vorstellen können, damit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Idealerweise wären es halt Nebenberufler, die halt erstmal einen Hauptberuf haben, mit dem sie halbtags zum Beispiel ihren Lebensunterhalt verdienen könnten, um dann noch zusätzlich nebenher selbstständig Geld dazu zu verdienen. Man kann es auch hauptberuflich tun, so wie ich es ja auch tue. Als Vollselbstständiger muss ich dann halt sämtliche Sozialabgaben selber tragen. Es geht. Der Beruf des Fechtmeisters ist kein Beruf, mit dem man reich wird. Also wer das Berufsziel hatte, reich zu werden, dem empfehle ich einen Doktor in BWL und anschließend einige Jahre Investmentbanking und den Absprung zu schaffen, bevor der Herzinfarkt zuschlägt. Das könnte dann funktionieren. Mhm. Der Beruf des Fechtmeisters ist aber ein Beruf, ich gehe jeden Tag zur Arbeit. Ich gehe aber eigentlich nie zur Arbeit, weil es macht mir immer Spaß, was ich da tue. Und was ich beim Bedside in der Ausbildung gelernt habe, der Beruf des Fechtmeisters, das ist, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und mein Beruf zu meiner Berufung. Das Wissen, um die akademische Mensur weiterzutragen, die Ausbildung der jungen Leute, das ist einfach, das macht Spaß. Natürlich muss man ein paar Dinge mitbringen, wenn man sie einfach selber nicht hat, dann wird man nie ein guter Fechtmeister werden. Also wer von sich aus niemals daran Spaß hat, anderen Leuten Dinge zu erklären, der wird kein guter Fechtmeister werden. Ja. Wer ein total ungeduldiger Mensch ist und es nicht abwarten kann, bis irgendwie mal was wird, der wird auch kein guter Fechtmeister werden und wird auch nicht keinen Spaß an diesem Beruf haben. Und wer die Fechtmeisterei nur um des Geldes willen machen möchte, ohne irgendeine Art von Bezug zur Mensur zu haben, wird höchstwahrscheinlich an dem Beruf auch keine lange Freude haben. Wenn man halt Fechtmeisterei betreiben möchte, ein Berufsleben lang, empfiehlt es sich halt schon, einen persönlichen Bezug zum Mensurfechten zu haben. Mhm. Wie viele Partien das sind, ist vollkommen egal. Ob das einfache Fuchsenpartien und Burschenpartien waren oder ob das verschärfte Partien waren, ist auch vollkommen egal. Alleine schon das Erlebnis einer Fuchsenpartie, die man geschlagen hat, das ist so prägend und so besonders. Daraus kann man seinen Bezug zur Mensur schon ziehen. Ausnahmen bestätigen die Regel. In Berlin zum Beispiel der Kollege Kaczmarek, der hat nie eine Partie geschlagen. Aber der hat als 72 in München mit der Mannschaft Gold und im Einzel Bronze auf Florett beim Fechten geholt bei den Olympischen Spielen. Der hat durchaus eine Ahnung, was ein Wettkampf ist. Und der hat auch diesen Wettkampfgedanken durchaus verinnerlicht. Und der kann dementsprechend von dieser Warte aus auch an die Mensur herangehen. Und die Leute darauf vorbereiten und machen und tun und ist von daher sicherlich ein sehr guter Fechtmeister und hat auch seine Ideen, wie er es dann beibringt und wie man an mir gesehen hat, auch einen totalen Ignoranten seiner Kunst, hat er dann im späteren Verlauf dann ja doch noch alles beigebracht, was er wusste, was mir dann sehr geholfen hat. Ne? Und der Kollege Wenz zum Beispiel, der hat halt den militärischen Säbel in Frankreich kennengelernt. Weil der sein damals als junger Bundeswehroffiziersanwärter in dieser deutsch-französischen Einheit drin war und seine Offiziersausbildung in Frankreich kennengelernt hat. Mhm. Und da halt noch den militärischen Säbel gedrillt bekommen hat. Und darüber eben halt das Spiel mit der scharfen Klinge kennengelernt hat. Mhm. Und wobei es da kein Spiel ist, sondern da geht es ja dann um Leben und Tod. Mhm. Ja, und wir machen ja nur ein Waffenspiel. Ja, bei uns geht es ja maximal um eine Verletzung, nicht um...
Und was wären jetzt erste Schritte, wenn wir jetzt draußen einen Zuhörer haben, der gesagt, ey, das ist ja genau das, was der Axel sagt, schlummert ja in mir. Was wären erste Schritte, um dass man dann zusammenfindet?
Mich googeln, der erste Eintrag, und auf der Seite findet man auch meine Telefonnummer, sich bei mir melden, alles Weitere bereden.
Ja? Okay, sehr schön.
Wir haben einige wenige Regeln. Man muss 18 sein. Weil eine Ausbildung an der Waffe funktioniert nur, wenn man volljährig ist. Mhm. Es darf keinen Eintrag im polizeilichen Führungszeugnis geben, weil einen Vorbestraften an der Waffe ausbilden, das findet Papa Staat nicht so komisch. Mhm. Ein Abitur muss vorhanden sein, weil man muss wenigstens die Schulbildung mitbringen, die später die Schüler haben.
Okay. So.
Das sind die drei Voraussetzungen, ne, die wir haben, damit es überhaupt stattfinden kann. Wir haben seit Anfang der 80er Jahre die Regel, dass wir keinen an dem Ort ausbilden, an dem seine Kooperation die Partien schlägt, also nicht im eigenen Waffenring. Mhm. Die meisten, die die Ausbildung machen, sind ja noch keine alten Herren, haben ja noch kein Studium abgeschlossen, sind noch nicht filistriert, dementsprechend sind sie konventspflichtig. Und wenn ich dann brav als Inaktiver zum Konvent gehe, könnte ich auf meinen Burschen Ehrenwort daraufhin verpflichtet werden, zu erklären, wie denn mein künftiger Gegenpauk anficht. Mhm. Und dann kann ich halt als Inaktiver entweder meinen Burschen Ehrenwort oder die Verausbildung verraten. Und da wir genau diesen Fall schon einmal hatten und das nicht wieder haben wollen, haben wir seit Anfang der 80er Jahre halt die Regel, keine Ausbildung an dem Hochschulort, wo man ein Band hat. Mhm. Deswegen habe ich halt als Brandy und Sleswiege meine Ausbildung auch in Marburg und Gießen gemacht.
Na, klingt vernünftig.
Ja.
Sehr zünftig, sehr cool.
Und damit sind eigentlich alle Voraussetzungen, die man mitbringen muss, schon mal geklärt. Und alles Weitere klärt sich dann im persönlichen Gespräch.
Sehr schön. Möchtest du denn in der nächsten Generation von Vorkanten noch mitgeben zum Schluss?
Der neumodische Kram nennt sich Achtsamkeit. Das, was ich und auch meine Kollegen schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten predigen, konzentriere dich auf den nächsten Gang. Der letzte Gang ist durch, der macht keinen Schmiss mehr. Der übernächste Gang ist noch nicht dran. Konzentriere dich auf den nächsten Gang und das, was du da tun willst, dann wird der nächste Gang ein schöner Gang und dann hast du die Chance, den übernächsten auch noch zu zeigen. Wenn du halt gedanklich noch beim vorletzten Gang hinterherhängst, was du da alles hättest besser machen können, oder gedanklich schon beim übernächsten Gang bist, wird der nächste Gang nicht so schön und höchstwahrscheinlich wirst du deinen Paukarzt sehr viel besser kennenlernen, als es dir lieb ist. Also bleib im Hier und Jetzt, neumodisch betrachtet Achtsamkeit.
Hört sich auch nach Ikigai an, da ist man ja auch im Hier und Jetzt.
Ja. Akademisch, ne? Also vom akademischen Fechtsport her, konzentriere dich auf den nächsten Gang, dann wird es eine schöne Partie.
Sehr schön. Axel, danke. Schön, dass du hier warst. War ein schönes Gespräch mit dir.
Danke. Schön, dass ich da sein durfte.
So, dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.